Untersuchung. Wir sind in der NZ. Im Monat Juni mache ich ja noch politisch-prophetische Themen, behandle ich noch. Ich spreche über bestimmte Dinge, die man sonst gewöhnlich nicht hört. Jemand schrieb mir diese Tage und sagte, Pastor, was du predigst, das habe ich noch gar nicht gehört. Bei uns in der Kirche predigt man gar nicht darüber. Europa, über den Antichristen, über Deutschland, über China, über Syrien, das steht alles in der Bibel. Gog und Magog oder dass der Herr Jesus wiederkommt. Meistens von der Wiederkunft Jesu hört man nur an Weihnachten und dann noch in Bethlehem, dass er in Bethlehem geboren wird. Nein, Jesus kommt bald wieder. Er steht vor der Tür. Halleluja. Und er hat schon die Türklinke in der Hand. Und deshalb, heute spreche ich über die Endzeitversuchung, über die Endzeitverführung und was so alles in der Endzeit passiert. Wir sind mittendrin. Als ich die Themen hier so festgelegt habe, habe ich gar nicht gedacht, dass wir so aktuell sind. Was mit Trump, die ganze Geschichte, die Handelszölle, dass wir teuren Zeiten entgegengehen und dass die Nationen in Clinch miteinander liegen, wenn ich dran denke, auch da hier mit unseren Flüchtlingen und alles, was so hin und her politisch passiert. Wir sind in der Endzeit. Wir gehen mit riesen Schritten dem Tag X entgegen. Jesus kommt bald wieder. Mach dich bereit. Die ersten Christen, obwohl es noch 2000 Jahre gedauert hätte, die haben schon Jesus erwartet. Maranatha haben sie gerufen und sie haben nicht gesagt, grüß Gott, guten Tag oder hallo, sondern Maranatha. Unser Herr kommt bald. Er kommt bald. Und das kann für uns manchmal schneller gehen, als wir denken. Billy Graham, und ich finde es ganz toll, was er gesagt hat einmal, wenn ich hier die Augen zumache, ist für mich die Welt zu Ende gegangen, ist Jesus gekommen und ich bin schon beim Herrn. Und Corrie ten Boom hat einmal ganz toll gesagt, wenn ich hier meine Augen schließe, wache ich im Himmel auf. Da müssen wir nicht Jahrtausende und Jahrmillionen und was weiß ich, wie lange warten, bis ich bei Jesus bin oder bis Jesus gekommen ist. Nein, wenn wir hier einschlafen, wir sind bei Jesus und wir sind beim Herrn daheim. Und wenn ich so meine lieben Christen in Russland beobachte, und das hat mir gefallen, da kam ich zu verschiedenen Familien, da hängt ein Bild vom Mann, denke ich, ja gut, diese Frau hat ein paar Kinder, aber wo ist der Mann? Dann frage ich, ist es dein Mann? Ja. Wo ist dein Mann, habe ich gefragt, der ist bei Jesus. Und überall, wo ich in Russland bei den russischen Geschwistern hinkam, die haben ganz andere Formulierung. Der ist gestorben. Nein, die sind beim Herrn. Die sind beim Heiland, beim Jesus Christus. Und ich finde das ganz toll. Wir sollen mal umdenken und mal unseren Horizont sprengen. Und deshalb auch diese Predigten. Lass dich nicht verführen. Denn in der Endzeit wird eine große Verführung sein. Da wird man sagen, da ist Christus, dort ist Christus, da musst du hingehen, das musst du hören, das musst du gesehen haben, das musst du erlebt haben. Nein. Du musst nur Jesus erlebt haben. Und du musst weg von diesen Dingen und hin zu Jesus. Das sind die Themen. Morgen werde ich über ein gutes Thema auch sprechen. Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Manchmal sieht es aus, Gott hat uns vergessen. Oder ich denke noch an einen alten Bruder, Bruder Beset, bei uns in der Gemeinde. Der ruft mich an, er braucht Gebet. Und gut, ich bin hingegangen und sage, Bruder, was fehlt dir? Bist du krank oder hast du irgendein Problem? Nein, Bruder, mach du das Gebet für mich. Der liebe Gott hat vergessen, mich abzuholen. Er war 94. Der liebe Gott hat mich vergessen, abzuholen. Weißt du, aber hier, Gott hat dich nicht vergessen, abzuholen. Und Gott hat dich nicht abgeschrieben. Und Gott hat nicht dich vergessen. In meiner Bibel heißt es, ich kenne dich bei deinem Namen und du bist mein und so weiter. Und ich habe dich in meine Hände gezeichnet und niemand und nichts wird dich aus meiner Hand reißen. Du solltest hundertprozentig sicher sein, ich bin erlöst. Halleluja. Egal was da kommt, egal was da passiert, ich bin sicher in Jesu Armen. Gott hat uns noch nicht aufgegeben, wird das Thema morgen sein. Dann am Mittwoch werde ich über das Thema sprechen, die Welt wird erschüttert werden. Und die Welt ist erschüttert bereits. Du brauchst nicht mehr noch mehr warten. Die Welt ist erschüttert durch viele Dinge, was heute passiert ist. Denn wir gehen in eine Zeit hinein, eine Zeit, die noch nie war, seitdem es Menschen gab. Eigentlich unter der Sonne gibt es nichts Neues, hat der alte Salomo gesagt. Aber wir gehen Dingen entgegen, die waren noch gar nicht da. Die haben die Menschen das sowas nicht erlebt. So, darüber werde ich sprechen. Die Welt wird erschüttert werden. Dann kommen am Freitag die Endzeitstürme. Weißt du, wir müssen rüber. Von diesseits ins Jenseits. Und das war beim Heiland auch eine interessante Geschichte. Der fährt über den See Genezareth und sagt, Kinder, lasst uns alle rüberfahren. Die sitzen alle mit in einem Boot, der Herr Jesus mit. Und dann mittendrin auf dem Meer kommt ein Sturm. Eigentlich waren das Fischersleute, die kannten solche Stürme. Aber das war etwas Außergewöhnliches, ein dämonischer Sturm. Und die rudern und sie sagen, Herr, sieh es nicht, wie verderben. Über diese Stürme werde ich sprechen, die uns verderben möchten, die uns zerstören möchten, die uns ruinieren möchten. So, und dann Als letztes in dieser Reihe prophetische, politische Themen. Jesus ist der wahre Herr. Jesus der wahre König. Jesus der wahre Bruder, der wahre Freund. Weißt du, du kannst Freunde haben, aber der einzige Freund, der wirklich zu dir hält, in dick und dünn, in guten und schlechten Tagen, das ist nicht dein Mann, deine Frau, sondern das ist Jesus Christus. Amen. Halleluja. So, ich gehe ins Zimmer hinein. Versuchung, das war der Anfang der Menschheitsgeschichte. Ich denke nur im Garten Eden, das war Versuchung. Und ich habe eine Faustregel für das alles, was ich betrachte, dass Ende kommt zum Anfang zurück, wie es am Anfang war. Du musst nur die Bibel aufschlagen. Am Anfang war Himmel und Erde, am Anfang war Gott, am Anfang war die Schöpfung und am Anfang war die Versuchung. Also das war am Anfang und da hört auch die Geschichte, die Menschheitsgeschichte auf. Der Mensch wird versucht werden, angefochten werden. Wie war es im Leben Jesu? Im Leben Jesu war es auch am Anfang die Versuchung. Kommt aus dem Wasser raus, voll Heiligen Geistes, Halleluja. Und der Heilige Geist, nicht der Teufel, der Heilige Geist führte ihn in die Wüste, dass er versucht werden würde. Muss vorstellen, der Heilige Geist, da beten wir doch im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Und da kommt der Heilige Geist und führt Jesus, den Sohn Gottes, in die Wüste, dass er versucht würde. Und da heißt es, und dann kam der Teufel. Weißt du, Versuchung ist ganz was anderes, was du manchmal unter Versuchung verstehst. Weißt du, du machst etwas durch, bist krank, bist schwach, bist arm, hast Probleme. Aber dann kommt der Teufel und dann sagt er, siehst du, wo ist dein Gott? Bist du ein Kind Gottes? Weißt du, wenn du Schwierigkeiten hast, Versuchung ist nichts anderes als Nöte, Anfechtung und so weiter. Das gehört zum Leben dazu. Kämpfe gehören zum Leben dazu. Aber dann kommt der Teufel, in dem du kämpfst und sagst, siehst du, wo ist denn dein Glaube? Wo ist denn dein Glaube? Gott hat dich verlassen. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Auch du nach deiner Bekehrung und jetzt, wo du hier auf dieser Erde noch bist und noch ein paar Meilen zu gehen hast, bald bist du zu Hause beim Herrn Jesus, haben wir auch Versuchung und Anfechtung. Im Leben Jesu gab es 3 große Versuchungen. Und du hast vielleicht 30 Versuchungen, nicht nur 3. Der Herr Jesus hat 3 Versuchungen gehabt. Und zuerst mal an seinem eigenen Leib, Versuchung an seinem Geist und Versuchung an seiner Seele. Also, und genau da werden wir auch angefochten. Diese dreifache Versuchung am Körper. Verstehst du, plötzlich macht der Körper nicht mit. Plötzlich spinnt die Hand, die Füße, die Hüfte, der Kopf, was auch immer ist. Und dann kommen die geistlichen Angriffe, die geistigen Angriffe. Manchmal sind die geistigen und die seelischen Angriffe viel schlimmer als körperliche Angriffe. Aber die 3 hatte Jesus durchgestanden und hat immer wieder gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und genau das möchte ich auch weitergeben. Weißt du, wir müssen im Wort Gottes fundiert sein, gegründet sein. Und wenn der Teufel zu dir kommt mit Krankheit, und dann kannst du sagen, Satan, auf Wiedersehen, in seine Wunden bin ich geheilt. Du bist geheilt. Weißt du, auch wenn du jetzt behindert bist, ein Krüppel bist, lahm bist und was auch immer ist, in seine Wunden bist du geheilt. Wenn wir hier diesen Körper zurücklassen, lassen wir die Krankheit hier zurück. Das ganze Elend, die ganzen Leiden, die ganzen Schwierigkeiten. Im Himmel gibt es sowas nicht. Im Himmel gibt es kein Hörapparat, im Himmel gibt es keine Brille, im Himmel gibt es keine Prothese, im Himmel gibt es keine Krücken. Kannst du dir vorstellen, Engel in Krücken, im Rollstuhl? Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Da ist Jubel und Freude und so weiter. Wir lassen alles hier. Das ist also der Körper, das Materielle, alles was es ist. Weißt du, auch deine Nöte, deine Mängel, die du in deinem Leben hast, die werden alle hier gelassen. So, in der Wüste erfährt er, dass Gott da ist, dass Gott für ihn sorgt. Es hungert ihn und der Teufel nutzt deine Bedürfnisse aus. Weißt du, er sagt, guck mal, das sind Steine. Oder das ist ein Döner um die Ecke. Geh und kauf dir einen Döner. Verstehst du, dann musst du nicht mehr hungern und fasten und dich kasteien und quälen. Der Teufel möchte uns das Kreuz ersparen. Verstehst du? Das Kreuz ersparen. Und er sucht immer wieder so einen Ansatzpunkt, wo er ansetzen kann. Und der Teufel versucht immer wieder irgendwas zu finden. Er sieht sogar ein Haar in der Suppe bei dir. Verstehst du? Er sagt, guck mal, die mögen dich gar nicht. Die haben dich gar nicht so lieb. Die verstehen dich nicht. Verstehst du? Die haben kein Interesse an dir. Oder er kommt mit allen möglichen Vermutungen und Verdächtigungen, wie auch immer ist. Und das ist die Versuchung. Die Versuchung in der Endzeit wird so massiv sein, weißt du, keiner versteht mich. Und du wirst am Schluss so weit kommen. Ich habe diese Versuchung auch in meinem Leben gehabt. Weißt du, und ich bin Gott dankbar, dass ich die überstanden habe mittlerweile. Ich weiß es nicht, ich glaube wenigstens, dass ich überstanden habe. Ich habe eine Phase gehabt in meinem Leben, ich habe so viel Fehler in den bei den Christen gesehen. In der Gemeinde, wo ich war, die haben sich gestritten, die haben sich gezankt, die haben übereinander geredet, über den, weißt du, und zuerst mal sind sie so scheinheilig und so fromm, reden so, so lieb dir gegenüber, und dann sagen sie, also wenn du wüsstest, wie der ist oder die ist, verstehst du, so heuchlerisch ist, so viel Pharisäertum habe ich erlebt. Und ich kam in eine Phase in meinem Leben, ich habe gedacht, ich bin der einzige Heilige. Alles andere sind nur Ganoven, Lügner, Schwindler, die spielen Religion. Weißt du, aber wir müssen sowas durchmachen, dass wir von allem enttäuscht werden und nur nicht von einem Jesus Christus. Und das ist die Versuchung, dass du von allen Brüdern und Schwestern enttäuscht wirst, von Pastoren, von Kirchenleitern oder Organisationen wirst du enttäuscht, damit du nur noch an Jesus festhältst. Herr, wenn ich dich nur habe, interessiert mir der ganze Dreck nicht mehr. Und das ist nämlich Erlösung. Wir müssen nämlich erlöst werden auch von Menschen, auch von lieben Menschen, auch von frommen Menschen. Das ist deine Mutter, sagt Jesus zu Johannes. Und Johannes und zu Maria sagt er, das ist dein Sohn. Verstehst du? Wir müssen lernen, einander anzunehmen, aber du kannst das nur, wenn du erlöst bist von dem ganzen menschlichen Gesindel. Entschuldigung, ob jetzt nur ein Vorgesetzter sind, deine Eltern sind oder deine Kinder sind, was es auch immer ist, wir müssen erlöst werden. Und das ist, dass wir enttäuscht werden. Ich habe so viel getan und denen so viel gegeben und so viel gemacht. Und was machen sie? Undank ist der Welt Lohn. Erlösung. Also meine Frau starb, ich habe fast 3 Stunden mit ihr zusammen, wir haben zusammen gebetet, so gut wie sie konnte in den letzten Stunden beten. Sie hat immer die Lippen mitbewegt, habe gesagt, Heidi, ich löse mich von Menschen, die uns enttäuscht haben. Ich löse mich von Menschen, die uns geschadet haben. Und ich habe in Wir-Form gebeten. Verstehst du, wir waren dabei, was ich so wusste. Weißt du, und erst dann, als wir alles ausgesprochen haben, konnte sie einschlafen. Können Sie zum Heiland gehen? Und genau, es ist so wichtig, dass wir von Dingen lösen, auch von Menschen, die uns enttäuscht haben. Und dass wir das nicht mit ins Grab nehmen. Das ist Erlösung, verstehst du? Dass wir das alles zurücklassen. Und wir werden von Menschen enttäuscht, sogar von lieben Menschen. Deine Hausgenossen sind deine größten Feinde, in aller Liebe. In einer der ersten Gottesdienste, was ich in Stuttgart, Bad Cannstatt hatte, da ist bringt jemand ein prophetisches Wort. Mein Kind, fürchte dich nicht. Die dein Brot essen, werden dich verraten. Habe ich gesagt, lieber Gott, bei mir sitzt ein Verräter heute im Gottesdienst. Und tatsächlich, da habe ich einen gefunden. Der Teufel hat auf mich angesetzt gehabt, einen Jesuitenpater. Und der sollte mein Werk zerstören. Der saß im Gottesdienst, verstehst? Da sitzt in der ersten Reihe, schlägt Zeitung auf und liest Zeitung. Und du sollst da predigen. Verstehst du? Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, danke, dass du mich gewarnt hast. Verstehst du? Denn er hat schon bei der Schwester Paula Gassner damals, die auch mit mir zusammen eine andere Gemeinde betreute, der hatte die Gemeinde kaputt gemacht und die Frau so entmutigt und fertig gemacht bei Open-Air-Gottesdiensten, die dein Brot essen, werden dich verraten. Und das steht auch in der Bibel, ich habe es nachgelesen und dann habe ich gelesen, wie sieht der Mensch aus, der mich verrät. Der ist intelligent, der hat Weisheit, der ist kein Dummkopf, denn Dummköpfe werden dich nicht verraten. So, und der Herr Jesus wurde sogar auch von seinem Freund verraten, dem Judas Iskariot. Nur nebenbei. Das ist die Endzeitversuchung. So, wenn es dem Herrn Jesus so schrecklich ging, werden wir auch das gleiche erleben. Und der Herr Jesus hat einfach seinen Judas einfach geliebt. Der hat zu Petrus nicht gesagt, mein Freund, wie bist du zu mir gekommen? Der Herr Jesus hat dem Petrus keinen Kuss gegeben, keiner der Apostel. Aber Judas hat einen Kuss bekommen als letztes. Und genau das müssen wir durchmachen. Endzeitversuchung. Satan knüpft immer dann an, wo wir sind, an das Menschliche, denn Gott nimmt niemand auf in den Himmel, der nicht vorher beim TÜV war, der nicht untersucht wurde. Und weißt du, wie beim TÜV ist? Früher habe ich alte Autos gefahren, so vom Autokino gekauft, weil ich keine neue Autos oder so gute Autos leisten konnte. Einfach so notverkauft. Und wenn du dann beim TÜV warst, da steht er doch und klopft mit dem Hammer, verstehst du, ob dein Unterbodenschutz gut ist und was auch immer ist. Du, das ist unbarmherzig. Und genau das Gleiche passiert, wenn der Herr Jesus einen in den Himmel aufnimmt. Du musst zum TÜV, wirst untersucht auf Herz und Nieren. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich denke. Endzeitversuchung, das sind diese Versuchungen, da wirst du versucht, ob dein Christenleben echt ist, ob du wirklich dem Heiland nachfolgst, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Und ich sage euch eines, der Abfall wird so groß sein. Die meisten Leute folgen dem Herrn Jesus nur solange es gut geht. Solange sie gesund sind, solange Portemonnaie voll ist oder auf Sparbuch Geld ist. und so weiter. Da folgen sie dem Herrn Jesus. Aber da und solange das nicht da ist, oder wenn das nicht mehr da ist, dann vergessen sie den Heiland. Aber ich bin dankbar, dass in guten wie in schlechten Tagen, das ist die Ehe oder die wahre Ehe, die Beziehung zum Herrn, in guten und in schlechten Tagen. Weißt du, der Hiob, von dem komme ich nicht los. Der Hiob, der sagt zu seiner Frau, als seine Frau zu ihm kommt und sagt, Mann, sag doch deinem Gott ab, das ist alles Käse. Dann sagt der Frau, haben wir nicht das Gute vom Herrn empfangen, sollen wir auch das Schlechte nicht noch nehmen? Und das gehört auch zum christlichen Leben. Wir sollen nicht nur das Gute nehmen, nicht nur die Rosinen rauspicken und nicht nur die Schlagsahne und das, was oben drauf ist, auch die bitteren Kräuter. Wir haben mal mit Ursula Schmidt, die war ja mal bei uns auch in der Gemeinde, hat uns berichtet über die Arbeit in Tschad. Und wie, die heißt das anders, ich weiß nicht mehr den Namen, wie sie jetzt, bitte? Ja, die heiratet. Und wir haben mal Medikamente gesammelt für Tschad. Dann sie hat angerufen und gesagt, Bruder, Geschwister, wir brauchen Medikamente. Wir haben dort gar nichts. Dann haben wir Medikamente gesammelt und runtergeschickt. Und nach einer Weile, oder irgendwann hat sie uns dann geschrieben, Bruder Matthäus, du wirst nicht glauben, was bei uns passiert ist. Die afrikanischen Geschwister oder die Leute dort, die lutschen die Medikamente ab und dann geben sie das andere den anderen Leuten weiter. Und dann beschweren sie sich, dass sie nicht gesund werden. Und so sind viele Christen, die lutschen nur das Süße weg, verstehst du, und das Bittere geben sie den anderen. Und die werden gesund, aber sie selber nicht. Nur nebenbei. Und bevor ein Auto auf den Markt gebracht wird, da muss es erstmal zum TÜV, da muss es in der Wüste, in Eiswüste, da muss es durch die Straßen fahren, so richtig durchgeschüttelt werden. Deshalb diese Endzeiterschütterungen. Und dann erst, wenn alles bestanden, alle Prüfungen bestanden hat, dann wird man rausgelassen. Und gerade wenn du in so einer Prüfungszeit bist, kommt der Teufel und sagt, das habe ich dir gleich gesagt. Der Glaube an den lieben Gott ist kein Honiglecken. Der Glaube oder der Nachfolge Jesu, da geht es durch Stürme, da geht es mal rauf, da geht es mal runter. Und viele machen, erleben dann dieses große Fiasko, die große Katastrophe wie der Demas. Ach, weißt du, der Paulus, der hetzt und treibt, oder wie dieser Markus. Der Paulus ist so ein strapazierender Mensch. Der geht bergauf, der geht durch dick und dünn, ist ein Choleriker. Und dann sagt der Markus, ich kann nicht mehr mit dem Mann mitmachen. Verstehst du? Aber das ist Versuchung. Dann kann, sagt der Teufel, du kannst nicht, das überforderst dich ja. Wie auch immer. Endzeitversuchung. Und da kommt der Teufel. Also musst du wirklich so fanatisch sein? Musst du so verrückt sein? Musst du das so übertreiben? Ich weiß, was der Teufel erzählt. Ich habe schon oft gehört, was er den Leuten erzählt hat. Hinter den Versuchungen stehen elementare Urwünsche des Menschen. Wir wollen Besitz, wir wollen in Sicherheit, in Frieden leben, wir wollen Macht haben, wir wollen Ansehen haben. Wir wollen ja vom Herrn anerkannt werden, vom Herrn gelobt werden. Das sind unsere Grundbedürfnisse. Lass uns ganz ehrlich sein. Weißt du, Gott will, dass er gelobt wird und auch wir möchten als Kinder Gottes gelobt werden und dass man uns dankt und so weiter. Das sind so Urbedürfnisse. Aber dann, wenn du tust alles, du gibst alles, du machst alles, du verzehrst dich und dann ist der Welt Lohn. Verstehst du? Und dann, du hast deine Arbeit getan, da kannst du wieder gehen. Weißt du, das ist diese Welt, das ist weltlich und das ist eine Versuchung. Wo sind echte, wahre Christen? Und ich sag dir, ich weiß, was das bedeutet. Am Schluss denkst du, oh, Hauptsache ich komme durch. Hauptsache ich schaffe das. Hauptsache mir hilft der Herr Jesus. Und unsere unterbewussten Wünsche, das sind Urwünsche, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Die sind normal und gesund. Aber wir müssen darüber Herr sein. Über unsere Wünsche, unsere Reaktionen entscheiden über Sieg oder Niederlage. Wie reagierst du, wenn jetzt jemand an dir gleichgültig vorbeigeht? Wie reagierst du, wenn deine Gebete nicht erhört werden? Wie reagierst du, wenn kein Wunder passiert? Weißt du, diese Urwünsche, sie sind durch Gott in unser Leben hineingelegt. Und unsere Reaktionen sind so wichtig. Und bei Jesus diese Versuchung war, der Teufel übertreibt es. Der Teufel ist maßlos. Der Teufel sagt, lass die Steine zu Brot werden oder spring runter. Und so weiter. Der Herr wird seine Engel senden und dich tragen. Oder ich will dir alle Reiche geben. Sag nicht nur ein Reich, sondern alle Reiche gleich. Maßlos. In dem Weißt du, du hast was, Gott hat dir was gegeben, Gott hat dir was gezeigt, aber du sagst, ich bin schon, ich will alles haben oder nichts. Das ist diese Versuchung, diese maßlose, diese Endzeitversuchung ist, was nützt es, sagt Jesus dann einmal, wenn der Mensch alles gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele. Wir sind, weißt du, wir werden gesegnet, aber wir wollen noch mehr. Wir werden geheilt, wir wollen noch mehr. Wir wollen, ja, vorwärts kommen, aber noch viel weiter. Dieses Aufhören und sagen, danke Herr, das, was ich erreicht habe. Mein Vater wurde geheilt durch von seinem Herzleiden, von Herzasthma und alles, was er hatte. Aber der hat noch eine Krankheit gehabt, das waren Hämorrhoiden, das war schrecklich bei uns zu Hause mit seinen Hämorrhoiden. Und wir haben gebetet, wir haben gefastet, er ist zum Arzt gegangen, es hat nichts geholfen. Und dann hat er einmal gebetet, und wir haben auch gebetet, lieber Gott, du hast hier geheilt. Für dich war das eine Klacks, dieses Wunder mit dem Herzen. Und jetzt hier passiert gar nichts. Und dann hat Gott uns ein Wort gegeben, lass ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und als wir das begriffen haben, und vor allem er, nicht die Familie, sondern er war derjenige, als er begriffen hat und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, ich lasse mir an deiner Gnade genügen. Du hast mir einmal geholfen, ich muss nicht immer sagen, immer helfen. Alle Tage Sonnenschein, verstehst du? Nicht immer. Und er lässt sich an seiner Gnade genügen. Und was ist passiert? Stück für Stück, Monat für Monat ist immer weniger geworden mit den Blutungen. Weißt du, wenn wir dagegen ankämpfen und alles Mögliche unternehmen, zu allen Geistheilern, Heiler und Praktikern, also Gesundbeter hinrennen und so weiter und kämpfen und ich streng mich jetzt an. Das wird noch schlimmer. Je mehr du dich anstrengst, wird es immer so schlimmer. Lass dich fallen. Lass dich in die Hände Gottes einfach fallen. Oder dann kommt der Teufel natürlich. Ja. Spring runter und lass dich fallen. Und der Herr wird schon auffangen. Weißt du, diese Extreme, in der Endzeit wird alles extrem sein. Das ist diese Endzeitversuchung, wird alles extrem sein. Entweder extreme Hingabe oder extreme Verweigerung. Was auch immer. Immer mehr haben. So, und das ist die typische Haltung des Endzeitmenschen, ein Konsument, nur noch konsumieren. Aber auch mal, das passiert nichts. Und ich muss auch sagen, wir müssen auch durch Wüsten durchgehen. Es passiert nichts. Der Heilige Geist führte den Herrn Jesus durch die Wüste. Da passiert gar nichts. Kein Tropfen Wasser. Kannst gar Tee nehmen. Es ist aber voller Stachel. Verstehst du, da passiert gar nichts. Nur noch Schakale heulen um dich rum. Versuchung ist Überredung. Etwas, weißt du, hat mit Sprache und mit Reden zu tun. Und der Satan knüpft immer dann, wo dein Problem ist. Hast du mit 6 Probleme knüpfte bei 6 an. Hast du Probleme mit Gedanken, knüpfte bei Gedanken an. Hast du Probleme bei Finanzen, knüpfte bei Finanzen an. Er weiß immer deine Schwachpunkte und er studiert dich, hat dich gut beobachtet. Ja, du hast Hunger. Oh, wenn dieser Stein ein Semmel wäre, Brötchen wäre, du, das wäre doch so schön, aber man kann Steine nicht essen. Vielleicht hat Jesus auch gedacht, man kann Steine nicht essen. Dann sagt er, der Teufel, von wegen, du bist Gottes Sohn. Und weißt du, was dann passiert? Da wird gleich gefragt, bist du Sohn Gottes? Bist du ein Christ? Bist du ein Jünger Jesu? Bist du ein Gläubiger? Bist du ein geisterfüllter Mensch? Dann sprich, gebrauche deine Autorität. Befiehl. Steht da in der Bibel. Weißt du, der Teufel kommt biblisch. Sprich nur ein Wort, du sollst zu dem Berg sprechen, versenke dich, hau ab, verschwinde. Und was du sagst, ein Wort soll es geschehen. Und dann, wo ist das alles jetzt? Der Teufel versucht, den fastenden Jesus zu überreden, er soll was machen, damit sein Bauch voll wird. Das Brötchen da wird, dass das Fleisch wird und so weiter. Er soll nur befehlen, dass aus Steinen Brot wird. Und stell dir mal vor, der Heiland hätte befohlen, Steine werden Brot. Da wären alle Berge zu Matsch. Verstehst? Kannst du dir vorstellen, wenn das passiert wird, dann ist seinem Wort gehorcht Himmel und Erde. Und bei seiner Stimme werden sogar die Toten auferstehen. Lazarus, komm heraus. Du kennst ja diese Geschichte. Jesus hat die Macht gehabt, aber hat die Macht nicht gebraucht. Selbst wenn es gebraucht hätte. Der Teufel will einen zu verleiten, eigenmächtig zu handeln, am Leben zu bleiben. Weißt du, das ist, weißt du, am Leben zu bleiben, um jeden Preis gesund zu sein. Das ist ein Fluch. Ich habe so viele Menschen erlebt, die jeden Preis gesund sein wollten, die waren Lebtag nicht mehr froh. Die letzten Tage waren was Hölle, verstehst du? Meine Frau und ich, wir haben abgemacht, also keine lebensverlängernden Maßnahmen. Wenn ich weiß und ich spüre, das Leben ist zu Ende, dann gehe ich nach Hause und sage auf Wiedersehen und gute Nacht. Dann ist mein Leben zu Ende. Und wir sollten uns nicht lebensverlängernde Maßnahmen gehabt. Ich habe in Weinsberg bei Heilbronn eine liebe Frau gehabt. Verstehst du? Eigentlich sollte sie schon längst tot sein. Aber sie hat Medikamente bekommen, so ein starkes Herz, verstehst du? Und sie ist mit dem Leben nicht fertig geworden. Verstehst du? Schmerzen und so weiter. Wir müssen die Grenze wissen. Wo ist unsere Grenze? In der Endzeit wird der Mensch maßlos sein. Er wird die Grenze nicht mehr finden. Die Grenze zum Leben und die Grenze zum Sterben. Wie heißt es in der Bibel von den Heiligen Abraham, Isaac und Jakob, als sie merkten, die Zeit ist vorbei, haben sie sich hingelegt und sie wurden versammelt zu ihren Vätern. Das ist einfach. Mein Leben ist zu Ende. Keine lebensverlängernde Maßnahme. Und sich da weiter quälen. Der Teufel will, dass du dich weiter quälst. Lass die Steine zu Brot werden. Beweise deine Vollmacht, deine Autorität. Du bist ein Kind Gottes, die steht dir zu. Wir haben ja die besten, tollsten Medikamente. Was nützt es, die besten, tollsten Medikamente, wenn der Mensch dich nachher noch plagt und quält und das Leben eine Qual, eine Hölle ist? Wir sollten einfach zu Gott beten und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und nicht gegen den Willen Gottes anarbeiten. Aber wir müssen als Kinder Gottes herausfinden, was ist der Wille Gottes? Wir sind oft Kurpfuscher und pfuschern Gott in seinem Handwerk. Ich hätte mir viel Geld erspart und viel Mühe und viel Plage erspart, hätte ich zu Gott ja gesagt. Aber weißt du was, das sind wir Menschen. Da besuche ich meine Frau, als sie einen Schlaganfall hatte, sitzt sich auf dem Bett, gerade sowas habe ich so vorher gar nicht so richtig gesehen, sitzt sie auf dem Bett und sagt, Johannes, heute Nacht ist der Herr mir erschienen, der Herr ist mir begegnet und hat gesagt, ich gehe nach Hause. Weißt du, was das heißt? Ich sterbe. So. Und ich bin nach Hause gefahren, habe mich auf den Boden hingeworfen, habe gesagt, gebetet, lieber Gott, das kannst du nicht. Wir haben noch so viel vor. Du kannst nicht Heidi jetzt heimholen. Und so weiter. Und in der Bibel steht, was ihr bittet, das wird geschehen. Und ihr habt den lieben Gott vergewaltigt. Und ich habe gesagt, lieber Gott, das kannst du nicht mehr antun. Und das waren 7 Jahre Hölle nachher. Also nicht Hölle, ich habe mit Gottes Kraft die Hölle überwunden. Und Gott hat mir Kraft gegeben zum Tragen und zu ertragen. Und habe mich nachher gewundert, dass ich dann Buße getan habe. Ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich werde dich nicht mehr überreden in meinem Leben. Egal was es ist, ob es Gemeinde ist, ob es Geschwister sind oder mein persönliches Leben. Ich werde dich nicht mehr überreden. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das ist für mich A und O. Und ich werde nicht gegen deinen Willen beten. Du wirst mein Gebet erhören. Ich weiß das ganz genau. Gott wird mein Gebet erhören. Aber ich muss die Rechnung bezahlen nachher. Auf meine Kosten. Und wie gesagt, und das ist, setz dich durch, Jesus. Gott wird dir schon helfen. Gott hätte Jesus nie fallen gelassen. Glaub mir das. Und Gott hätte Jesus alles gegeben, was er gebeten hat. Alles, was er bittet, das hätte der Vater gegeben. Aber nicht alles, was du erbittest, ist auch gut. In der Endzeit, da werden die Leute alles mögliche zusammen beten, zusammen mischen und so weiter. Aber das ist nicht gut. Er hungerte zwar, aber plötzlich sagte Satan, weg mit dir. Weißt du, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Denn er weiß, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt. Und in erster Linie braucht er Lebensbrot, dieses himmlische Manna. Dein Wille geschehe. Der Teufel stachelt uns immer wieder an. Verwirkliche dich selbst. Kämpfe, bete, gib nicht nach. Weißt du, es stimmt, ich soll nicht nachgeben. Weißt du, wenn ich merke, ich habe Probleme, ich habe Schwierigkeiten, ich soll dagegen ankämpfen. Aber ich soll herausfinden zuerst mal, ist das der Wille Gottes, was ich tue? Sonst kostet es Haufen Geld. Ich sage euch ganz ehrlich, ich muss ja meine Lebensversicherung auszahlen, damit ich die Heidi im Heim unterbringen kann. Und das hat x-tausend Euro gekostet. Aber ich habe es gemacht, weil ich wusste, ich habe falsch gehandelt. Ich habe einfach Gott gezwungen, etwas zu tun. Mach du, Herr. Du wirst uns nicht jetzt da die Heidi abholen und heimholen. Weißt du, das ist, was ich sagen will. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, steht, hat dann der Herr Jesus gesagt. Dann führte der Teufel Jesus auf einen Berg, zeigte ihm alle Reiche dieser Erde. Alles will ich dir geben, wenn du niederwirfst und anbetest. Ich sehe noch heute, ich liege auf dem Boden und sage, lieber Gott, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Doch, er kann es, wenn er will. Und er wird uns nicht vergewaltigen. Das will ich auch ganz frei sagen. Denn Gott respektiert meine Wünsche und meinen Willen. Und dann sage ich, gut, dann bitteschön. Dann zahl mal. Dann plag dich. Wenn du mich anbetest, ich will nur einfach dich ermutigen, frag immer ständig, was ist der Wille Gottes? In der Endzeit werden die Menschen nicht mehr nach dem Willen Gottes fragen. Die werden sagen, das will ich, das muss ich haben, das brauche ich, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Recht. Ich habe hier einen Prediger in Berlin, der das positive Evangelium predigt und sagt, du hast ein Recht, du kannst von Gott fordern. Gewiss, du kannst von Gott fordern, aber ich lese nicht, dass du fordern kannst, sondern in der Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird es euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Es steht nirgendwo, dass ich fordern kann. Ich soll den Heiligen Geist empfangen. Aber Jesus verweigert sich hier diesem verführerischen Griff nach Macht. Gebrauche du das. Mach das und du wirst bekommen. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie Dinge bekommen und dann der Schuss nach hinten losgeht. Der Schuss geht nach hinten. Gott gibt uns. Gott gibt, was du begehrst, was seine Kinder begehren. Gott gibt es. Also Gott ist so großzügig. Aber ob das alles gut ist, ob das alles im Willen Gottes ist, im Plan Gottes, in diesem Heilsplan für mein persönliches Leben. Ich möchte euch die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist manchmal schrecklich. Und es war nicht alles, was wir denken als Gutes, dient zum Besten. Nicht alles. Jesus, der Teufel wollte Jesus vor der Zeit groß machen. Zeig, zieh eine Schuhe ab hier, mach was. Und die werden alle sagen, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Aber der Herr Jesus steigt nicht vom Kreuz runter. Der Herr Jesus springt nicht vom Turm runter. Gar nichts. Erst Gott soll ihn erhöhen. Wir sollen immer zulassen auf die Stunde Gottes, bis die Zeit reif ist, bis der Herr es will. Weißt du, wir haben alle so die Sehnsucht nach vielen Dingen, nach Zuwendung, Anerkennung, Lob und so weiter. Wir wollen alle Originale sein. Wir wollen alle, dass die Menschen sehen und glauben, Gott ist mit uns und groß ist unser Gott. Aber das kann man mal auch übersteigern. Weißt du, der Herr Jesus sagt, geht den untersten Weg. Nehmt täglich das Kreuz, euer Kreuz, dein Kreuz auf sich, nicht sein Kreuz. Weißt du, die Leute, die haben das Kreuz nicht verstanden. Die denken, sie müssen ein Kreuzchen irgendwie um den Hals tragen oder irgendwas, irgendein Kreuzle. Nein, Jesus sagt, der nehme sein Kreuz. Weißt du, was es ist? Das böse Weib, der böse Mann, die bösen Kinder, das ist dein Kreuz. Der nehme sein Kreuz, seine Arbeit, diesen komischen Chef, diese komische Regierung, was auch immer sein, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der nimmt seine Situation. Der Teufel ist so schlau, stellt Jesus auf die höchste Stelle im Tempel, so als geistliche Versuchung, religiöse Versuchung, zeige in der Gemeinde, du hast immer in dem Namen Jesus Sieg. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nicht immer in dem Namen Jesus Sieg. Manchmal muss ich ganz unten krabbeln. Weißt du, manchmal denke ich, komme ich überhaupt noch hoch? Wird es noch irgendwie weitergehen? Weißt du, Gott führt uns, und bitte haltet euch fest, was ich euch sage, Gott führt seine Kinder immer den untersten Weg. Es klingt komisch, es ist hart. Weißt du, wir möchten immer den höchsten Weg gehen, ganz oben, zur Halleluja-Höhe, Lob und Dank, Halleluja, über Wolken weit in der Herrlichkeit. Aber Gott führt uns den untersten Weg. Jesus beweist den Leuten gar nichts. Und ich habe diese Tage auch gesagt, in den letzten Gottesdiensten, wir müssen den Menschen nichts beweisen. Dass du ein Kind Gottes bist, brauchst niemand beweisen. Nur du und Gott, ihr beide sollt nur wissen, dass ihr Kinder Gottes seid. Wo du hingehörst. Was deine Familie ist. Du musst niemand beweisen, dass du Glauben hast. Verstehst? Das musst du selber wissen, wo dein Glaube ist. Oder jemand beweisen, schaut hin, was sie alles kann. Jesus kann warten. Und genau das ist das große Problem. Wir können nicht warten auf die Stunde Gottes. Geduld tut euch Not, steht einmal in der Bibel. warten, bis Gott es gibt, bis Gott es nimmt, bis Gott es erledigt. Wir sollten vielmehr dahin kommen, dass wir auf Gottes Macht warten, bis er eingreift. Wir wollen immer dem lieben Gott nachhelfen. Aber ich sage, da, wo du dem lieben Gott nachhilfst, wird nie was draus werden. Ich habe eine kleine Erfahrung gemacht als kleiner Bub. Ich wollte immer meinen Garten haben und Blumen haben. Ich wollte ja Gärtner werden zuerst. Verstehst du, aber ich habe es nicht geschafft. Nur noch für den Balkon reicht es bei mir jetzt, gerade im Augenblick. So, Gärtner werden. Und dann gibt meine Mutter mir einen Rosenstock, da was weiß ich, was sie wegschmeißen wollte. Ich habe gesagt, Mutter, das kann bei mir gut gedeihen und wachsen. Ich werde dafür großziehen. Und dann kam dieser Stock und dann kamen die Knospen. Und was macht der Johannes? Meine Mutter hat gesagt, mach nicht den Knospen auf. Wenn du einmal die Knospen aufgemacht hast, die werden nie mehr, die Blume wird nie mehr aufgehen. Aber ich wollte so klammheimlich wissen, wie sieht die Blume aus? Verstehst? Ich habe aufgemacht und diese Rose ist nie mehr aufgegangen. Verstehst? Und genauso ist es, wenn du dem lieben Gott etwas nachhilfst, wird es nie so aufgehen, wie er es wollte, in seiner Schönheit und Pracht und Herrlichkeit. Der Teufel will, dass wir nachhelfen, dem lieben Gott. Nachhelfen, dass sich jemand bekehrt. Nachhelfen, dass jemand aufspringt und aus dem Rollstuhl und weiterläuft. Verstehst du? Nachhelfen. Das ist menschlich. Verstehst du? Wir wollen den Menschen helfen, ihnen lieben und so weiter. Aber man muss fragen, will das der Herr? Ist das Gottes Wille? Dieses Nachhelfen wollen. Gott Nachhilfeunterricht geben. Jesus verzichtet auf eine mächtige Show, auf den Applaus der Menschen. Bei ihm ist das Ansehen bei Gott viel wichtiger als das, was die Leute sagen. Er hat Gott nicht versucht und er ist nicht in die Tiefe gesprungen. Weißt du, was das auch heißt? Weißt du, zu beweisen, ich kann arm sein, ich kann auch alles aufgeben, so wie Franz von Assisi oder Buddha. Verstehst du, ich kann auf alles verzichten. Das ist auch in der Tiefe springen. Alles aufgeben, ich brauche nichts. Herr, wenn ich nur dich habe, auch das kann übertrieben werden und überspannt werden. Ganz arm, ich bleibe ledig und ich mache das und dergleichen. Er geht stattdessen ans Kreuz und steigt in die Tiefe des Todes, in die Unterwelt hinab. Das ist die Versuchung. Es war eine Untersuchung. Wie stehst du in deinem Verhältnis zu Gott? Bist du wirklich Sohn Gottes? Bist du wirklich Christ oder nicht? Diese Endzeitversuchung, über die ich die ganze Zeit spreche, heute ist eine Prüfung für jeden Einzelnen. Und diese Versuchung wird über die ganze Welt gehen. Nicht nur Christen werden versucht, sondern alle Menschen werden versucht. In welcher Form auch immer. Was glaubst du, woher die ganzen Flüchtlinge kommen? Die sind auch versucht, bei denen zu Hause klappt es nicht. Deshalb kommen sie zu uns und denken, bei uns wird es besser. Aber dann, wenn sie bei uns gewesen sind, sie wollen wieder nach Hause gehen. Nur im Heim eingepfercht zu werden, ist auch nicht das Wahre. Verstehst du, dann gehen sie nach Hause und denken, bei uns, da war es wenigstens noch anständig und wir konnten uns noch wenigstens entfalten, wie wir es wollten. Jeder erfährt diese Prüfung an seinem Leib irgendwie. Jeder Mensch muss altern. Jeder Mensch muss Dinge loslassen. Und dann arbeitest du als hier bei uns in unserem Land, arbeitest du 50 Jahre und die Rente nachher, die du kriegst, reicht gerade für eine Urne und nicht einmal das. Verstehst? Nicht einmal das. 50 Jahre aber gearbeitet. Und das ist das Ende. Und dann sagst du, wie, das ist der Lohn. Ich arbeite und arbeite und arbeite als Putzfrau, als Kaufmann oder was weiß ich was. Das sind diese Prüfungen, wo jeder an seinem eigenen Leib erfährt. Die Spötter, dann kommen noch die Spötter. Weißt du, am schlimmsten sind die frommen Spötter. Wenn du der Sohn Gottes bist, Jesus hängt am Kreuz. Wenn du der Sohn Gottes bist, hilf dir selbst und dann hilf dir anderen. Matthäus 27, Vers 40. Wenn du Sohn Gottes bist, wenn du ein Christ bist, hilf dir selber und dann hilf uns allen, wir brauchen auch. Und dann steig vom Kreuz und beweise, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus soll, wenn er glaubwürdig sein möchte, beweisen, ich habe Vollmacht, ich habe Autorität, ich kann das und das machen. Ja, das kannst du. Aber es ist gut und richtig und wahr. Jesus lehrt beten. Gerade im Vater Unser lerne ich so viel, wenn du darin lernst, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Heiligen wir wirklich den Namen Gottes? Geschieht in unserem Leben wirklich der Wille Gottes? Und führe uns durch die Versuchung, heißt es eigentlich dann weiter, durch die Versuchung. Herr, hilf mir, steh, dass ich da nicht schwach werde, dass ich nicht nachgebe, dass ich nicht falle. So viele Christen fallen. Weißt du, sie achten nicht auf die Stunde Gottes, dieses Timing, jetzt. Da gehen sie, ach, die Tür ist offen, wir gehen. Das ist, aber Gott sagt, warte, bis ich dir sage. Warte. Weißt du, wir sollen viel mehr, und das ist, was ich den Christen hier in der Endzeit sagen möchte, wartet viel mehr auf die Stunde Gottes. Und dass er uns den Befehl gibt, geh, oder steh, oder bleibe, oder warte. Viele Menschen verlieren den klaren Blick. Sie werden unnüchtern. Ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, nein, der Heilige Geist kann viel sagen. Zum Spörtchen kam mein junger Bruder und sagte, Bruder Spörtchen, der war ein großer Prediger in England, Bruder Spörtchen, der Herr hat zu mir gesagt, ich soll sein Wort predigen. Dann sagte Spörtchen, ja, sag mal, wie bist du da drauf gekommen? Ja, ich sah im Geist zwei Buchstaben, G und P. G und P. Und das heißt für mich, sagt er, geh und predige. Da sagt Spörtchen von wegen, geh und pflanze. Verstehst du? Arbeite im Garten. Weißt du, wir denken das, verstehst du, oder, weißt du, wir achten so auf komische Zeichen. Der Heilige Geist hat gesagt, ich soll das. Und Spörtchen erzählt noch eine andere Geschichte in diesem Zusammenhang. Da kommt jemand und sagt, ich sollte Missionar werden. Und sagte er, ja, wo bist du denn, was für Land sollst du gehen? Nach Brasilien. Und dann sagte er, wie bist du da drauf gekommen? Ich betete auf der Straße und bin so entlang gegangen. Und ich sagte, oh Herr, dein Wille soll geschehen. Und dann sah ich im Laden Zigarettenmarke Brasil. Verstehst du? Weißt du, so viele Christen versuchen das irgendwie, das auszulegen. Brasil oder haben eine Nachricht gehört oder was weiß ich. Vergiss das alles. Wenn Gott dich ruft, er muss dreimal dir das sagen, mindestens. Denn Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Nicht nur GP und Brasil und was weiß ich. Ein anderer kam mal zu einem anderen Evangelisten, der sagte, oh Herr, ich soll in den Werk Gottes gehen und ich soll für den Herrn arbeiten. Und dann sagt er, ja, wie kommst du drauf oder wie kommst du dazu? Dann sagte er, ich habe Mars gelesen. Verstehst du, dass er auf Mars gehen sollte? Oder der hat so gesagt, sei froh, dass er nicht dich auf Mars schickt. Nur, dass wir irgendwelche Straßenzeichen sehen, materielle Zeichen sehen. Nein, Gott muss es fügen. Gott muss es uns ins Herz geben. Und der Geist Gottes muss unserem Geist Zeugnis geben. Das ist ganz was anderes, als wenn nur der Heilige Geist sagt. Der Geist Gottes muss meinem Geist Zeugnis geben. Mich so überzeugen, dass ich sicher bin. Das ist es und sonst nichts. So, viele haben leben unter geistlicher Ahnungslosigkeit, das ist so verbreitet in der Christenheit, darum hat der Teufel so leichtes Spiel, die Leute zu verführen in der Endzeit, weil die haben das Wort Gottes nicht. Also wenn Gott zu mir spricht und sagt, mach das und das, ich sage, okay, ich akzeptiere das und dann forsche ich in der Bibel. Ist es so? Will das der Herr so? Was sagen die Umstände noch dazu? Verstehst du? Sind auch die Mittel da, dass ich jetzt auswandere? Oder dass ich irgendwo eine Missionsstation beginne. Viele Leute denken Wohlstand, Erfolg und Anerkennung und so weiter. Das ist, was der Herr will. Das klappt. Ich sage euch auch, der Teufel kann uns Erfolg geben, damit wir auf den falschen Dampfer steigen. Guck mal, der Jona ist verführt worden. Der hat gesagt, Gott hat ihm klipp und klar gesagt, geh nach Nineveh. Aber nee, Herr, die sind wilde. Die sind, ja, den Mörder, diese Assyrer, da gehe ich nicht hin. Ich gehe lieber nach Tarsus, ich gehe aufs Missionsfeld, egal wo, ich gehe. Es macht nichts, weißt du, es reicht nicht aus, dass wir gehen. Wir müssen auch in die richtige Richtung gehen, zum richtigen Zeitpunkt dorthin kommen. Und der Jonas sagte, Herr, ich nehme es aus deiner Hand. Ich gehe nach Joppe, wenn dort noch ein Schiff steht und noch ein Platz frei ist, nehme ich es aus deiner Hand, das ist dein Wille. Tatsächlich, die Leute sagen, wir warten ja auf dich, komm. Und dann fährt er los. Und weißt du, was dann passiert? In die falsche Richtung. Und dann wundern wir uns, warum andere in Not geraten, warum wir in Not geraten. Das ist, weil wir nicht auf dem Weg Gottes sind. So oft sind Familien große Nöte hineingeraten, ganze Gemeinden in große Nöte geraten, weil die Menschen nicht auf Gott gehört haben. nur auf den Erfolg geguckt haben, was, ja, wunderbar, da steht noch ein Dampfer, der raucht schon, verstehst du, und wir werden bald losfahren. In der Endzeit ist ganz wichtig, dass du Gott suchst. Gott sucht. Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben. Wort Gottes warnt uns. Ganz besonders die christliche Gemeinde vor Verführung. Nicht Verfolgung ist das große Problem, sondern die Irreführung, dass wir vom Kurs abkommen. Von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu ist Endzeit und ist Wachsamkeit gefordert. Wachet, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Judas schreibt Vers 4, er schreibt, in die Gemeinde haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Weißt du, oft ist so, Leute ermutigen einen noch dazu. Ja, das ist bestimmt der Wille Gottes, geh auf die Bibelschule. Vielleicht würde der liebe Gott sagen, geh lieber auf den Berg in eine Hütte, bete und faste und such den Herrn, statt auf die Bibelschule zu gehen. Und vieles andere mehr. Satan versucht, Christen den Kopf zu verdrehen, dass sie auf den falschen Dampfer kommen, in die falsche Richtung gehen. Das ist Endzeitversuchung. Und das ist global, weltweit, weltweit. Und er benutzt oft dazu Autoritäten, auch im christlichen Sektor. Weißt du, der Pastor hat es gesagt. In Süddeutschland haben wir, diese Schwester hat mich um Hilfe gebeten und ich habe versucht, mein Bestes zu tun, was ich kann. Da war ein amerikanischer Evangelist, ein begnadigter Evangelist, und da wollte unbedingt ein Wort Gottes von dem haben, aber es war ein Prophet Gottes. Und der konnte so weit sagen, ich will nur sagen, dass er ein Prophet Gottes war, der konnte bei 1000 Leuten in der Versammlung sagen, da hinten sitzt jemand, der heißt so und so, wohnt in der und der Straße. Er schließt so exakt, und das ist dein und dein Problem. Das war wirklich ein echter Prophet Gottes. Und er wollte auch so ein Wort vom Herrn haben. Und so nebenbei versuchte, er konnte gar nicht richtig Englisch damals, versucht, zu diesem Evangelisten durchzukommen. Und der Evangelist wollte seine Ruhe haben. Ja, du wirst die Gemeinde Jesu zur Erweckung führen oder Entrückung führen. Das hören einige Leute und die haben gesagt, guck mal an, der Bruder wird die Gemeinde Jesu zur Entrückung führen. Und was hat er gemacht? Der hat über 700 Leute aus Süddeutschland vor allem und so weiter nach Indien mitgenommen auf einen Berg und dort warten sie heute noch auf die Entrückung. Versteht, nur weil jemand gesagt hat, nur so im Leichtsinn, so nebenbei. Ich musste dann gerade die Schwester wieder, also die Schwester von der Schwester, versuchen mit allen Mitteln zurückzuholen. Ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen hat sie da investiert, um dann nach Indien auf den Herrn zu warten, sich weiße Kleider anzuziehen und Jesus zu erwarten. Das war in den 50er, 60er Jahren. Verstehst? Die Verführung wird groß sein. Deshalb, nicht hier ist Jesus und da ist Jesus. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, sagt Christus, da bin ich mitten unter ihnen. Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, auch nicht in Israel oder sonst noch wo, im Vatikan oder in Mekka. Weißt du, Gott will, dass du auf Jesus schaust. Sein Name ist Jesus und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Wir gehen schweren Tagen entgegen, liebe Leute. Du sagst, ich sehe das nicht, verstehst du? Die Endzeitverführung ist schleimig, ist schleichend, verstehst du, ist so hinterhältig, das merkst du nicht. Und Jesus sagt sogar, hier, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig, weder du noch ich, wenn die Zeit nicht verkürzt würde. Das heißt also, die Zeit muss verkürzt werden, sonst schaffen wir das nicht. In Matthäus 24, da ist eine Passage, die meisten überlesen das und denken, das ist Jerusalem, das ist der Tempelberg. Vergiss es, den ganzen Schmarrn, das ist für mich gar nichts. Da steht hier, die Gräuel an heilige Städte, Gräuel der Verwüstung und so weiter, die heilige Städte wird zertreten. Und das schlimmste Gräuel, was ist das? Das mitten im Volk Gottes, mitten sogar in unseren Herzen, dieser Gräuel, dass Gott nicht mehr an erster Stelle steht, dass Gott uns nicht mehr regiert, uns regieren Management, Gesetze, uns regieren vielleicht so Erfolgstabellen. Wir müssen Erfolg haben, wir müssen siegen, wir müssen vorwärts. Nein, steht nicht in der Bibel. Weißt du, die schlimmsten Gräuel der Verwüstung wird auftreten, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Eine Drangsal, dass die Gläubigen sagen, du, Ist das noch Evangelium? Ist das noch Wort Gottes? Ist das noch der Wille Gottes? Ist das der Weg des Herrn? Eine Drangsal. Was heißt eine Drangsal hier? Wie es war am Anfang. Wie es war am Anfang. Und bisher noch gar keine gab dergleichen. Und auch nicht mehr geben wird. Es wird eine Drangsal sein. Stürme ziehen sich zusammen. Gerichtsengel marschieren auf. Welcher Form auch immer. Satan wird versuchen, die Menschen zu verderben. Und zwar jeden Einzelnen. Durch die Medien. Da werden Dinge hineinsuggeriert. Durch den Computer. Dass der Mensch die Seele verkauft. Du weißt das so in den Märchen. Der hat seine Seele verkauft, damit er Erfolg hat. Satan kennt die Bibel. Er weiß, wenn der Mensch die Welt gewinnt, verliert er seine Seele. Er weiß das. Er kümmert sich nicht mehr um seine Seele. Hauptsache ich habe Erfolg. Hauptsache ich werde bestätigt. Hauptsache ich werde anerkannt. Hauptsache ich werde gelobt. Hauptsache ich habe Erfolg. So, wenn er alles hat und wenn es ihm gut geht, denkt er nicht mehr an Gott. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Als unsere rumänischen Geschwister kamen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es noch miterlebt, aber als sie kamen hier, haben gekniet und gebetet und gerungen und so weiter. Oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Die haben Gott gesucht. Aber dann, da haben sie Geld gekriegt und dann haben sie Fernseher gekauft, saßen vor dem Fernseher bis zum letzten Programm und so weiter und dann nicht mehr Zeit zum Beten gehabt und der Glaube ging verloren, verstehst du? Wohlstand, Bequemlichkeit, was auch so alles ist. Ihr habt es erlebt, die Welt ist eingezogen. Du glaubst es gar nicht. Weißt du, die Welt ist eingezogen. Bruder, mal tut das, was für ein Quatsch redest du da? Verstehst du? Du musst gar nicht groß nach Amerika fahren, Afrika fahren oder Asien fahren oder Russland fahren oder China. Schalte nur dein Fernseher ein und die Welt kommt zu dir. So viele Christen haben gar keine Ahnung, was bei denen zu Hause passiert. Die nehmen teil an spiritistischen Sitzungen, Tischrücken. Alles kommt nach Hause zu dir, an deinem Fernseher. Nicht nur Fußball. Alles Mögliche. Die ganze Welt. Mord und Totschlag. Überleg einmal, wie viel Morde sehen die Kinder im Fernsehen, bis sie 18 sind. Die Welt. Du kannst vielleicht selber Kontrolle haben, aber du kannst nicht, deine Kinder haben keine Kontrolle, sie sind zu schwach. Oder heutzutage, da muss man sogar Software sich besorgen, damit die Kinder keine Sex- und Pornofilme angucken im Video oder im Computer. Verstehst du? Die Welt kommt nach Hause, per Knopfdruck, per Smartphone, da gucken sie, verstehst du? Bis sie blind werden. Wer die Welt gewinnen will, die Welt kommt nach Hause. Die Verführung ist so groß. Weißt du, in der Bibel steht das alles, was da drin ist. Das sprechende Bild. Verstehst du? Das sprechende Bild. Das ist Fernsehen, mehr nichts. Das sprechende Bild. Ich will nicht gegen Fernsehen sprechen. Das, weißt du, dass ich sage, Fernsehen wäre vom Teufel. Nein, Gott hat uns Weisheit gegeben. Aber dass das Bild zu uns plötzlich spricht. Kannst du es vorstellen, dass du nicht nur hörst im Radio die Musik oder die Texte, sondern das Bild spricht zu dir. In dieser Zeit sind wir. Das ist Endzeit. Das sprechende Bild. Das sprechende Bild. Und dann wird sich der Antichrist in den Tempel setzen. Was weiß ich, da wird in der Kirche, im Vatikan, in der Synagoge oder Moschee sich hinsetzen. Und plötzlich wird er beten und predigen und den Vortrag halten. Und die erste Zeit wird positiv sein. Die erste Hälfte seiner Regierungszeit, seines Auftretens wird nur Erfolg, 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 Erfolg sein. Und dann lässt er die Katze aus dem Sack. Ich will nur sagen, die Verführung ist so groß. Denk an das sprechende Bild. Und die Welt kommt zu uns nach Hause. Und wo verbringen viele Christen? Weißt du, ihr Abend, Feierabend, du hast gearbeitet den ganzen Tag, ein paar Chips, Cola und dann gaffst du. Verstehst? Und sind alles, all die Leute sind Gaffer, Entschuldigung. Und dann wollen sie beten und denken ich, und manchmal jammern sie und sagen, ich komme nicht durch, der Teufel ist hinter mir her. Ja, wundere dich nicht. Womit du deine Seele fütterst mit diesem sprechenden Bild. das regiert dich. Das Gericht Gottes steht vor der Tür. Wir sind mittendrin in der Endzeit, diese Verführung, und zwar die ganze Welt. Da ist der Schuss noch gar nicht gegangen, losgeflogen. Da kannst du schon in CNN schon die Katastrophe hören und sehen, was da passiert ist. So schnell geht es, in Bruchteilen von Sekunden ist über die ganze Welt verbreitet, dass noch gar nichts passiert ist. Diese Nachrichten gehen in Lichtgeschwindigkeit um die Erde. Die Medien sind gut, aber wer gebraucht sie? Das ist die große Frage. Wer gebraucht sie? Musik ist neutral, Medien sind neutral, Computer ist neutral. Aber wer gebraucht sie? Und das ist das Übel. Die ganzen Medien sind in den Händen des Teufels und seinen Agenten. Der Teufel setzt alles dran, dass wir schlecht abkommen, schlechtes Gefühl haben. Ja, weißt du, heute kann ich nicht in Versammlung gehen. Ich habe bis um 1 Uhr nachts einen Film angeguckt, verstehst? Und konnte gar nicht so richtig einschlafen. Und du wunderst dich, wo kommen deine Depressionen her? Deine Anfechtungen, verstehst du? Deine Albträume, deine Horrorträume. Vielleicht musst du den Fernseher rausschmeißen, statt dir eins noch einzuschaffen. So, der Teufel setzt alles dran, dich von Jesus abzulenken. Du hast gar keine Zeit mehr zum Beten. Noch eine andere Sache. Du musst gucken, wo ist der Fernseher bei dir zu Hause? Eigentlich, wo dein Altar sein sollte. Verstehst du, dort, das ist dein Altar. Und wir fragen uns, ach, weißt du, ich komme gar nicht vorwärts, kein Durchbruch, kein Siegesleben, kein Glaubensleben. Dein Altar ist ein Götze, auf deinem Altar steht ein Götze. Du regst dich auf, da, wenn der Papst in Assisi da Buddha über Tabernakel setzt, verstehst du, und sagst, im Hause Gottes, was hat der Buddha zu suchen? Aber frag dich selber, wo ist bei dir der Götze? Dieses sprechende Bild. Weißt, ich will nicht gegen das Fernsehen predigen. Früher hat man viel darüber gepredigt. Und die Christen sind mutig noch gewesen. Und haben vielleicht auch nichts gemacht, aber heutzutage, die Welt ist verdorben durch die Medien, durch das sprechende Bild. Die Verführung wird so groß sein, dass selbst Auserwählte, Fromme, ja, da gibt's ja Bibel-TV, Halleluja, vergiss es. Da kannst du, früher gab es hier in Berlin, da hat ein Pastor gepredigt im Fernsehen und sein Programm war zu Ende und kam gleich eine Wahrsagerin mit okkulten Sitzungen und so weiter, Kartenleserin. Verstehst du, Christen haben dieses Programm angeguckt, oh Halleluja, Lob, und dann machen die Augen auf. Aus dem nächsten Programm ist eine Wahrsagerin, Okkultist, eine Spiritistin, eine Satanisten. Und so verführt der Teufel, verstehst du? Und dann hörst du auch auf dem Bibel-TV, in aller Liebe, hört euch das alles nur an. Aber da hörst du alle möglichen Dinge. Da bringt alles durcheinander. Da kommt die katholische Kirche, die evangelische Kirche, da wird alles schön breit geredet und breit getreten. Da kommt Joyce Meyer nachher noch und so, noch ein guter Evangelist. Aber, weißt du, so ein Mischmasch. Und das ist, die Verführung wird so groß sein, dass sogar die Auserwählten kaum durchkommen. In der Endzeit, also wird der Teufel die Leute so beschäftigen mit dem sprechenden Bild. So toll. Und was auch noch, jetzt hier Berlinare. Und jetzt dieser Fußball, verstehst du, da verbringen die Leute, und gleich dreimal am Tag spielen die, nicht nur einmal. Verstehst du, das ist so den ganzen Tag, manche sitzen den ganzen Tag. Gott will, dass wir uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Und der Teufel versteht, dem Herrgott die Zeit zu stehlen. Und dein Leben geht vorbei. Verstehst du, das Leben geht so schnell vorbei. Deine wertlose Lebenszeit wird verplempert. Du beschäftigst dich mit solcher Nebensächlichkeit, dass du hinterher sagst, also hätte ich bloß nicht angeguckt, das ist den ganzen Quatsch. Hätten sie nur anders gespielt, verstehst du, dann wärst du getröstet worden. Aber was weiß ich? Weißt du, nur Zerstreuung. Der Teufel arbeitet durch Zerstreuung in der Endzeit. Das ist seine Taktik. Endzeitverführung. Zerstreuung. Kannst nicht konzentrieren. Und ich sag euch, eine ganz schreckliche Zukunft erwartet die zukünftigen Generationen. Die sind so zerstreut. Die können sich nicht mehr konzentrieren, auf gar nichts mehr. Und dann wundern wir uns, wo die ganzen Demenz und Alzheimer und all diese Seuchen kommen. Der Teufel stiehlt einem die Lebenskraft. Er lähmt uns, wo er nur kann. Du denkst ja, ja, ich muss ja informiert werden. Du, ich werde nie vergessen, ich bin in Russland, Bruder Fedotow, der auch hier bei uns öfters war, ein Bischof der Untergrundkirche in der Sowjetunion und der Russland früher und Sowjetunion und dann später in Russland. Da spinne ich und erzähle ich, was da alles so bei uns in die Berliner Mauer ist gefallen, erzähle ich ihm. Und dann sagt er, ja, es hat irgendwo mal gelesen, aber er weiß da nichts Genaues. Er weiß da nichts Genaues, dass die Mauer da umgefallen wäre oder gekippt worden wäre. Und dann habe ich nur ganz nebenbei gefragt. Er guckte, hörte kein Radio, liest keine Zeitung und guckte kein Fernsehen. Dann sagte er, nee. Und wenn der liebe Gott, und das hat er mir was gesagt, was ich mir gemerkt habe, wenn der liebe Gott will, dass ich informiert werde, wird uns durch den Heiligen Geist informieren, dass wir aufwachen sollen. Verstehst du, dass das und das passiert ist oder dass der Herr wiederkommt oder was auch immer ist, wird uns der Heilige Geist sagen. Das waren die Untergrundchristen. Ich möchte, wir sollen wieder zu dem Glauben der Väter zurückkommen. Dass wir wieder sagen, wenn Gott will, dass wir das wissen, wird er uns offenbaren im Traum. Und Gott kann durch die Träume, durch die Reihe die Kinder Gottes warnen. Da brauchen wir keinen Fernseher, wir haben unseren Fernseher in uns. Halleluja. Und wir bekommen diese Impulse. Der Teufel versucht, Christen in Not zu bringen, durch Verschuldung. Was glaubst du? Da denkst du, der fährt so ein tolles Auto, das ist alles auf Kredit gekauft. Die meisten Leute sind Schuldner der Bank, sind Leibeigene, die zahlen immer die Raten zurück. Und da wird so viel auf Kredit gekauft. Neulich bin ich beim Einkaufen, so ganz nebenbei, für 4 Euro und noch was, zahlt einer mit der Kreditkarte. Verstehst du? Und dann wundern wir uns, nachher werden diese Kreditkarten eingeführt werden, wenn sie dann diese Chips eingeführt werden als Scanner. Aber wir leisten es vor. Dieses Schuldensystem, das ist vom Josef eingeführt, damals in Ägypten. Die Leute wurden versklavt, leibeigene Pharaos. Und wir sind auch hier vielfach. Alles nur auf Kredit gekauft, Kredit, Kredit, in rote Zahlen, kannst gar nicht mehr richtig schlafen. Der Teufel führt die Menschen durchs Prestige, das musst du auch haben, die haben sie auch gekauft, die haben auch das Kredit, dieses Geld bekommen. Endzeit. Alles nur äußerlich, nur Pomp, nur Schau. In der Endzeit geht es nur noch, dass einer dem anderen gefällt und wohltut. Nein, wir müssen Gott gefallen. Das Wohlgefallen Gottes muss auf den Einzelnen ruhen und jeder einzelne Christ muss alles dran setzen, dass er vor dem Herrn gut steht, nicht vor dem anderen. Verstehst du nicht, dass ich einen guten Ruf habe? Christen, bitte haltet euch fest, Christen werden keinen guten Ruf haben. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du keinen guten Ruf haben in der Umgebung. Wir haben da von dem Gekreuzigten, eines der ältesten Bilder von dem Gekreuzigten, da ist das Kreuz und da ist ein Schwein, hängt am Kreuz und wird geopfert. Und dann heißt es, sowieso opfert seinem Gott, das ist einem Schwein. Christen sind im Verruf. Haben sich in den Katakomben versammelt. Weißt du, das ist ein Friedhof unten, im Krematorium, im Untergrund. Christen, wahre Christen werden im Untergrund leben, werden sich zurückhalten. Mein Beweis ist Jesus Christus. Und da brauche ich nicht irgendwie andere Beweise. Ich muss nur Gott gefallen und nicht Menschen. In der Endzeit geht es nur ums Prestige. Große Namen, nur bekannt, nur große Sachen, nur berühmt. Nein. Je weniger wir sind, desto mehr sind wir in Gott. In aller Liebe. Endzeitmenschen, das ist diese Verführung der Christenheit. Endzeitmenschen werden geltungssüchtig sein. Ich will was sein. Wir wollen was sein. Verstehst du? Dieses Ich. Und die Amerikaner machen das ganz gut vor. America first. Verstehst du? Wir zuerst. Nein, Jesus sagt, wir sollen weitergehen. Und nicht ich, mein Ego. Wahre Kinder Gottes verfolgen ganz andere Ziele. Aber das geht jetzt durch die Reihe. Ich krieg Briefe, Israel first. Verstehst du? Nächstes Mal kriege ich Briefe wahrscheinlich noch Germany first. Und dann ich first, verstehst du? Unsere Gemeinde, unsere Kirche, nein. Das wahre Kind Gottes verfolgt Gottes Ziele, den Willen Gottes, ist frei von seinem Ego, es ordnet sich dem lebendigen Gott unter und sagt, dein Wille geschehe, Herr. Aber du siehst, das ist die Endzeitverführung, Geltungssucht. In den Sendschreiben heißt es einmal, weil du hast bewahrt mein Wort, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich auch bewahren vor der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Weißt du, du wirst von Jesus selbst bewahrt. Du musst nicht auf dich selber aufpassen, in aller Liebe. Aber du musst sein Wort bewahren, was er gesagt hat. Und der Teufel kommt, er kann dir deinen Glauben dir nicht nehmen. Aber er kann dir das Wort, das dir den Glauben produziert, wegnehmen, verdrehen, manipulieren. Und heutzutage ist alles manipuliert, nicht nur die Lebensmittel. Verstehst du? Alles ist manipuliert. Er tritt für dich ein, der Herr Jesus. Er sagt, ich will für dich beten. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Du musst nur mit ihm übereinstimmen und nur ihn lieben. Der Herr Jesus hat den Petrus nicht gefragt. Und das, diese Versuchung, was die Jünger durchgemacht haben in der Kreuzigungsgeschichte, Passionszeit, diese Versuchungen sind unsere Versuchungen. Das machen wir tagtäglich durch als Kinder Gottes. Und ich habe für dich gebeten, Peter, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann hast du mich lieb. Nicht, ob du die anderen lieb hast, die Juden lieb hast, die Amerikaner lieb hast, die Deutschen, die Römer, hast du mich lieb. Das ist, was der liebe Gott von dir und von mir wissen will. Oder liebst du das Geld mehr, deine Silberlinge? Hast du mich lieb? Erst dann überlebst du all die Stürme, wenn du auf die Stimme Gottes hörst, seine Gebote hältst und das Gebot der Liebe beherzigst. Weißt du, es ist viel mehr, nicht nur alle Weltsliebe, sondern Gottesliebe, Heilandsliebe. Alles andere vergeht und verschwindet, hat keinen Bestand. Daniel 9, ihr werdet Gräuel der Verwüstung sehen an heilige Städte. In den Verwüstungen, weißt du, da siehst du, was da passiert, was da regiert wird in Daniel Kapitel 12, Vers 1. Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie noch keine am Anfang oder seit dem Anfang der Welt bis jetzt gewesen ist. Ich habe ja gesagt, das Ende kehrt zum Anfang zurück. Also eine Drangsalszeit, wie es noch nie war, bis jetzt gewesen ist und keine auch wieder kommen wird. Also, mein lieber Mann, da kommt schon was auf uns zu. Und da heißt es weiter, und wenn jene Tage nicht verkürzt werden würden, würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Und mit Riesenschritten gehen wir dieser Geschichte entgegen, dieser Katastrophe, diesen trügerischen Heilslehren. Weißt du, wir sehen das, wie viel Esoterik in christlichen Kreisen zu Hause ist, so verstehst du, es geht nur um Äußerlichkeiten, es geht nur um Wohlsein. Hier in Berlin werden jetzt zurzeit Rundbriefe verschickt und so weiter, Einladungen für Öle und Salbungen und so weiß ich, also verschiedene Öle und wie man sich ölt, wie viel man sich ölt, was für wohlriechende Öle, nichts gegen Öle. Aber weißt du, die Leute suchen irgendwas und dann werden Steine noch verschachert. Versteht? Das ist nämlich Brot zu Stein machen und die verdienen noch ziemlich gut, diese Brüder, diese Esoteriker. Für Steine und Bücher und was weiß ich, was da verkauft werden. Aber das hilft nichts. Die Steine helfen nicht. Die helfen nur denen, die sie verkaufen. Und die Öle helfen auch nichts. Das hilft nur denen, die sie verkaufen. Alle unbelehrbaren Menschen, die die Zeichen der Zeit nicht verstanden haben, die sich irritieren, verführen ließen, die werden plötzlich vor dem Nichts stehen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan? Du, das sind alles Pfingster-Charismatiker. Die Baptisten machen sowas nicht. Versteht? Haben wir nicht das und das getan? Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Der geistige Kampf wird nicht mit Kanonen ausgetragen, sondern mit den Waffen des Geistes. Endzeit. Erwartung, was? Auch diese Endzeiterwartung kann auch zur Katastrophe führen, diese Übertreibung. Was? Auch alles kann zu einer Katastrophe werden. Das ist positive Denken. Die Bibel ist positiv, grundsätzlich. Aber das kann übertrieben werden, nur noch positiv. Ja, wir reden positiv, ja, wir bekennen positiv und so weiter. Das kann auch ein Verderben sein. Das richtige Mittelmaß, Ausgewogenheit, ausbalanciert sein. Die neue Weltordnung. Da können wir noch eine ganze Menge darüber sagen. Der Teufel will, weißt du, dass du Gott vergisst, mit seiner ganzen neuen Weltordnung, mit der ganzen Völkervermischung, mit allem drum und dran. Er arbeitet ganz genau mit, dass du blind wirst, dass dir Sand in die Augen gestreut werden, dass du keinen Durchblick mehr hast. Geschwister, wir sollen wieder ganz nüchtern und sachlich werden, dass wir wieder ganz vernünftig denken. Herr, öffne meine Augen. Haben wir nicht heute gesungen? Öffne meine Augen, öffne meine Ohren, öffne mir mein Herz. Das nicht nur, weißt du, da geht's so im Kopf, aber es muss auch in mein Herz hineingehen. Öffne mein Herz. Und der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts, der kommt nicht als Teufel. Also wenn du auf den wartest als Teufel, der wird nie als Teufel kommen. Der ist viel zu schön dazu. Er war der schönste Engel, dieser Luzifer. Der hat seine Schönheit noch nicht verloren. Der hat immer noch Kraft. Und ich sagte, der Teufel hat 21 Tage Kraft. So viel Energie hat er, bis sein Licht ausgeht. Er ist ja ein Engel des Lichts. Deshalb, weißt du, das ist die Versuchung. Du hast gebetet, geglaubt, etwas erwartet und dann zappelst du und zappelst du und zappelst du. Wo ist das? Wo sind die Wunder, was in der Bibel berichtet werden? Wo sind sie? Und dann diese Geschichte von Daniel. Da steht der Fürst von Medien und Persien und steht im Weg und blockiert das alles. Oder der Teufel kämpft um den Leichnam Moses. Verstehst? Der kämpft nicht nur um lebendige Menschen, sondern schon auch um die Toten. Um den Leichnam Moses. Das ist Endzeitverführung. Und deshalb, der Teufel kämpft sogar um Menschen in der Endzeit, selbst wenn sie tot sind. Ihr denkt nur an Organspende. In aller Liebe spendet, wenn ihr wollt, euer Herz, euer Lunge, euer Leber, euer Galle. Aber die werden dir aus dem lebendigen Leib entrissen. Beschäftige dich damit und studiere mal diese Sache. Wir haben, glaube ich, Zettel draußen und so weiter. Ich ermutige das nicht. Ganz aber so lieb sein. Ich habe eine liebe Schwester mal gehabt, die hat Schlaganfall unterwegs bekommen und im Testament hat sie vermacht, alles. Alle meine Körperteile können verbraucht werden. Und weißt du, wer das verdient? Die Kapitalisten, die Geld haben, die es bezahlen können. Da kriegst der arme Mensch nicht, für den es vielleicht die Niere oder die Leber oder was sonst bestimmt ist. Da werden sie gekauft. Wir haben ja diese Skandale, verstehst du, aber den Menschen werden beim lebendigen Leibe diese Organe entrissen, in aller Liebe. Denn wenn du tot bist, dann kannst du mit diesen Organen gar nichts mehr anfangen. Und deshalb sogar im Tod, um den Leichnam Moses stritt der Teufel. Der Teufel streitet von Anfang der Geburt, du bist noch gar nicht geboren, du sollst abgetrieben werden. Und dann hast du dein ganzes Leben lang hast nur Probleme, 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 Probleme. Und dann bist du im Sterben, da gibt es Lebensverlängerung, da wirst du künstlich am Leben gehalten und dann wirst du noch beim vollen Bewusstsein werden die Glieder aus dem Leib, die Organe aus dem Leib gerissen. Glaub doch nicht, dass der Mensch, wenn er stirbt, dass er gleich tot ist, wirklich tot ist. Da ist die Seele noch da. Als meine Frau starb, hat der Arzt gesagt, ich kann erst nach 8 Stunden bestätigen, dass sie wirklich tot ist. Verstehst du? Ich dachte, da kommt jetzt und drückt die Augen zu. Von wegen, 8 Stunden muss ich warten, bis er tot erklärt worden ist. Der Teufel kämpft um den Leichnam. Und zwar, das ist die Verführung. Und dann, in der Bibel heißt es, die Menschen werden den Tod suchen und den Tod nicht mehr finden. Auch das ist ein Endzeitzeichen. Die werden 100 und 120 Jahre, und man sagt, so sprich schon heute, bald 150 Jahre alt werden. Kein Problem. Der Teufel zerstört die Familien. Das ist auch etwas, wie der Teufel versucht, die Menschheit kaputt zu machen. Wenn deine Familie, dein Haus auseinandergeht und wenn du die Familie nicht mehr zusammenhältst und wenn die Familie gegen dich ist und dich bekämpft und was weiß ich, die Zerstörung oder eine Mutter erzieht 8 Kinder. Ich habe solche Fälle gehabt und hier beerdigt in Neukölln, denke an einen Fall. Die Mutter hat 8 Kinder gehabt. Als ihre Beerdigung war, da war kein einziges Kind und der Bestatter sagte, ich habe alles versucht. Ich habe alle ausfindig gemacht. Aber die wollten nicht kommen. Die Mutti zu beerdigen, aber die hat die Kinder großgezogen. Nur noch der Leichenträger und ich, wir waren und waren in der Kapelle und haben dann die Beerdigung, ich hab die Menschen dann in Gottes Acker gelegt. Und selbst da streitet der Teufel, dass die Menschen nicht mehr anständig beerdigt werden. Die werden verscharrt wie Hunde. Auch das gehört, dass der Mensch nicht mehr richtig beerdigt wird. Deshalb kämpft der Teufel sogar unter dem Leichnam Moses. Da halte ich am Hermannplatz eine Beerdigung. Peter Dippel, ein Pastor vom Südstern, kommt raus und sagt, ach, bist du auch da heute? Sagt er, so wechseln wir uns ab. Dann sagt er, weißt du, ich habe auch die Beerdigung gehabt, die gehört gar nicht zu mir. Aber ich mache das einfach, weil ich will nicht, dass die Menschen wie Hunde verscharrt werden, hat er gesagt. Weißt du, dass wenigstens mal ein Vater unser gesprochen wird. Verstehst? Dass man in den Acker Gottes legt und in die Hände Gottes befiehlt. Jesus hat am Kreuz seine Seele und seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen. Und das passiert heutzutage nicht mehr. Die Leute werden verbrannt, verscharrt, ohne ein Gebet, ohne einen Gedanken. Was müssen die Toten alles durchmachen? In aller Liebe. Das wäre ein Thema für sich selbst. Vielleicht im November werde ich darüber sprechen, wenn die Totensonntage sind. Wir sind in der Endzeit. Weißt du, du darfst heute vieles nicht mehr sagen, nicht mehr erwähnen. Du darfst nicht Dinge proklamieren und sagen, so und so, das ist Sünde. Römer 1, da musst du in Bildern sprechen, in Gleichnissen reden und die verstehen immer noch nicht, was da gemeint worden ist. Viele aufrichtige Christen fragen, wir sind in der Endzeit, die Verführung ist groß, was kann ich hier tun? Erstens mal, glaub nicht alles, was du in den Medien hörst, diesem sprechenden Bild. Glaub nicht alles. Bilde dir deine eigene Meinung, versuch andere Informationen zu bekommen, vor allem hab ein stabiles Innenleben. Nummer eins, was kann ich dagegen tun? Kenne die Stimme Jesu. Kenne dein Heiland. Ich kenne den Heiland so gut, denn er ist auf Erden schon mein und ich werde dort kein Fremdling sein. So singen wir. Weißt du, wenn du die Stimme Jesu kennst, wirst du nicht so schnell verführt. Da wirst du sagen, nee, das ist nicht die Stimme. Und auch sogar in der Todesstunde, ich habe das nicht für möglich gehalten. Was ich lese die Bücher von Kübler-Ross, jenseitige Erfahrungen und so weiter. Das Thema hat mich mal beschäftigt, aus irgendwelchem Grund. Da lese ich, und immer wieder bei Christen und Nichtchristen, da kommt dieses Licht und da scheint immer ein Licht. Und Gottes Licht das eigentlich. Und ich habe gesagt, das ist unmöglich. Gläubige und Ungläubige können nicht die gleiche Erfahrung haben. Denn Gott sagt, ich will einen Unterschied machen zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Und dann habe ich einen Bruder gefunden, der im Jenseits war. Nicht nur ein paar Minuten, sondern ein paar Tage sogar. Und Gott hat sein Herz berührt und war ein Baptistenpastor. Und der hat bei uns eine ganze Woche gedient in Heilbronn. Und ich werde nie vergessen, was für ein Segen uns war. Und da habe ich gesagt, Bruder, kannst du dir auch das Licht? Ich habe sehr viel gefragt. Ich wollte ja wissen, was ist dort passiert. Und mir ging jetzt genauso wie den Leuten, die bei der Auferstehung vom Lazarus dabei waren. Und die haben mich gefragt und ich habe gefragt und die versucht rauszuquetschen. Dann sagte er, ja, bei mir war auch, das Licht kam. Aber ich bin Pastor und bei mir muss ich Gott identifizieren. Und dieses Licht kam, komm. Und dann habe ich in meiner Delirium oder wo ich auch da war, habe ich gesagt, wer bist du? Gib dich zu erkennen. Und die Stimme hat nichts gesagt. Und die Stimme verschwand. Und das Licht verschwand auch. Und dann kam ein anderes Licht. Und dann hat er wieder gefragt, wer bist du? Ich bin dein Herr, dein Heiland, dem du treu dienst oder gedient hast. Ich bin es. Und dann hat er gewusst, dass es nicht nur diese harte Stimme, komm, sondern ich bin es. Und Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und einem Fremden werden sie nicht folgen. Es gibt genug Mitlinge. Du brauchst in der Endzeit mehr denn je die Gabe der Geisterunterscheidung. Nicht nur in der Versammlung ist das vom Heiligen Geist oder nicht, auch in deinem persönlichen Leben. War das der echte Jesus oder war das der falsche Jesus? Weißt du, du musst lernen, das ganz schnell durchzuschauen. Sonst gehst du dem Teufel auf den Leim, dem Antichristen, dem falschen Propheten. Weißt du, es ist so wichtig, dass du den Geist Gottes hast. Und welche der Geist Gottes leitet, nur die sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, meinem Geist Zeugnis, nicht nur komm, kann jeder sagen, komm. Wir befinden uns auf dem besten Weg in die Sklaverei, Verführung. Weißt du, da ist so ein Lügengeflecht da, der Teufel versucht mit allen möglichen Dingen uns in die Irre zu führen. Menschen, die nicht begreifen wollen, die Wahrheit, den führt der Teufel an der Nase herum, die werden verführt. Aber die, die die Wahrheit kennen und kennen wollen, die werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen von all den ganzen Schwindeln. Und der Abfall in der Endzeit wird ganz groß sein. Ganz schnell noch zwei paar Worte. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, ist alles wunderbar, fantastisch, herrlich, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie das Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden es nicht entfliehen. Und dann weiter in 2. Thessalonicher Kapitel 2 von Vers 1. Denn es muss unbedingt zuerst der große Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden und der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich sogar im Tempel Gottes setzt und sich als ein Gott ausgibt und sich selbst für Gott ausgibt. Ich weiß, wo du wohnst, heißt es in der Bibel. Wir sind hier in Berlin, wir sind in dieser Zeit, wo Satans Thron ist, verstehst du? In aller Liebe. Aber da heißt es weiter, ich weiß, du hast eine kleine Kraft. Du und ich, wir haben alle nur eine ganz kleine Kraft, wie so ein Weizenkorn. Aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Geschwister, wir müssen an dem Namen Jesu festhalten. So wie die drei Jünglinge. Auch wenn die Musik spielt, nicht niederfallen und nicht das Standbild des Nebukadnezars anbeten. Hier brauchen wir wirklich einen ganz anderen Geist, den der Daniel hat. Und das müssen wir jetzt schon einüben. Weißt du, die Buben haben damals schon früh eingeübt, als sie als Sklaven auf den Hof des Königs Nebukadnezars kamen. Sie haben gesagt, nein, von deinem Gefräß wollen wir nicht. Haben sie nicht so drastisch gesagt, aber ich sage das jetzt. Wir essen lieber Gemüse und Wasser und trinken Wasser. Und da begann die Bewährung. In kleinen Dingen, wir müssen uns in kleinen Dingen bewähren und beweisen, wir sind Kinder Gottes. Das ist die Versuchung. Natürlich, die Mahlzeit des Königs schmeckt wunderbar, dieser leckere, süße Wein und die Schnitzel, da verstehst du, und was weiß ich, die Froschschenkel und die Schnecken, oh, was dort alles auf dem Königshof geboten wurde. Aber nein, wir essen lieber Gemüse. Gottes Geist wird uns über die Abgründe leiten und uns rechtzeitig warnen und uns rechtzeitig zur Ordnung rufen. Und die Versuchung ist da. Weißt du, sei deshalb nicht entsetzt, wenn schreckliche Dinge in deinem Leben passieren. Gott will dich vor vielen bewahren. Aus der Schweiz habe ich eine kleine Information vor Jahren bekommen. Da ist ein Bruder Rutz, der war mal bei uns auch in der Gemeinde hier, der hat mir diese Geschichte erzählt. Da war ein Junge, der hieß Johannes, so wie ich, und hat Spaß gehabt an Schmetterlinge sammeln. Und sammelt Schmetterlinge mit seinem Kescher und geht da rauf, und der Vater ist Jäger. Der Vater kannte dieses Revier, und er sieht, dass sein Junge dort Schmetterlinge jagt. Immer weiter Schmetterlinge jagt. Immer mehr, versteht, und er jagt die Schmetterlinge. Ist ein nettes Geschäft und schöne Arbeit. Und er sieht, mein Junge steht kurz vor dem Abgrund. Dann nimmt der Vater das Gewehr und schießt ihm ins Bein. Der fährt rückwärts, der Vater kommt hin und sagt, du bist böse, du hast mich angeschossen, du hast mich verletzt, ich spreche mit dir nicht mehr, du bist nicht mal mein Vater. Das ging eine ganze Weile, das hat dem Bruder Rutz erzählt, diese Geschichte. Und da hat er gesagt, Johannes, ich wollte dich vor deinem Unglück bewahren, das ist ein Abhang. Und wir werden nachher, wenn du wieder gesund bist, den Weg gehen und wir zeigen, du wirst in den Tod gestürzt, wenn du weiter deine Schmetterlinge dort gesammelt hättest. Und er später hat es begriffen, dass es gut war, ihn anzuschießen. Im letzten Moment zu warnen vor dem Abgrund. Und Geschwister, und deshalb ist es auch manchmal ganz gut. Und weißt du, auch wenn es uns nicht so angenehm ist. Wem ist das schon angenehm, neben so einen Schuss im Bein zu haben? Aber wir werden bewahrt vor dem Abgrund. Und Gott will uns bewahren von den Abgründen, die sich auftun. Weißt du, wir sollen Gott fragen, was ist der Wille Gottes? Und ich schließe mit einem Gedanken, jetzt muss ich endlich Schluss machen, denn wir wollen noch nach Hause. Weißt du, frag den Herrn. David befragte den Herrn immer wieder. Was, soll ich die Philister so angreifen oder soll ich die Philister so angreifen? Der kann so und so angreifen, weil es ist richtig. Aber der Herr sagt, greif ihn von hinten an. Greif sie von hinten an. Ganz ungewöhnlich, ganz anders. Also deshalb, wir sollten uns vom Herrn leiten lassen, das zu tun. und auch nicht böse sein auf den Herrn, wenn er uns mal anschießt. So ein Schuss vom Buck, verstehst du? Da rumpelst du und sagst, lieber Gott, was? Vielleicht bist du in so einer Situation, ich verstehe, das ist sehr schmerzlich. Ich wünsche es niemand, aber das ist heilsam. Und später hat der Johannes dem Vater gedankt, dass er ihn vor seinem Tod bewahrt hat, vor seinem Unglück bewahrt hat. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns auch bewahrst vor Nöten, vor Schwierigkeiten, vor Problemen. Und wenn du uns manchmal so anschießt, das tut uns so weh, oh Gott. Ich weiß es, da denken wir, du bist nicht mehr Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte. Nein, deine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Du willst nicht unser Unglück, sondern unser Heil und unsere Errettung. Und du willst, dass wir leben und überleben. Halleluja, Vater, ich danke dir und ich preise dich für heute Abend. Und segne alle meine Geschwister und Brüder und Freunde, wo sie auch immer sind, und auch die vielen, die jetzt im Internet diese Predigt hören werden. Segne sie, dass sie verstehen, worauf es ankommt in der Endzeit. Dein Wille geschehe, Herr. Dein Reich komme. Und dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. Und dein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen